Deine Stellenausschreibung könnte ein Upgrade vertragen? Dann hol dir jetzt den We Like You Stellenprofil-Check komplett kostenlos. Wir prüfen deine Jobanzeige und die gesamte Bewerberreise auf Herz und Nieren. Mehr qualifizierte Bewerbungen, eine stärkere Arbeitgebermarke und eine bessere Candidate Experience warten auf dich. Klick auf den Link in den Shownotes oder schreibe mich direkt auf LinkedIn an und sichere dir deine kostenlose Analyse inklusive Feedbackgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Jan Großmann begrüßen. Jan ist auf dem Papier kein typischer und vor allem kein gelernter People- oder HR-Manager. Denn durch die Station bei der Bundeswehr als Offizier, Analyst und Filialgeschäftsführer waren die ersten Stationen eher im Zeichen von Vertrieb und generellem Management. Durch seine eigene Erkenntnis, dass das Wesen der Tätigkeiten immer eng verbunden mit Menschen ist, erfolgt seine Entwicklung in die People-Welt. Im ersten Schritt als regionaler Personalleiter bei Galeria, um Situationen wie denen des Mergers von Kaufhof und Karstadt zu begleiten und zu gestalten, aber auch in der Corona-Krise sowie in der Insolvenzphase. Um die Sichtweisen und Erfahrungen dabei weiter zu ergänzen und abzurunden, erfolgte 2023 der Wechsel als Head of People bei B&B Hotels und damit einem Unternehmen mit extremem Wachstum und Expansion. Und eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Ich grüße mal wieder aus meinem Tonstudio hier in Mannheim-Seckenheim und habe heute einen spannenden Gast für unseren Podcast gewinnen können, denn der Jan Großmann, ihr habt es gerade auch schon in der Anmoderation gehört, hat tatsächlich seine HR-Abteilung umbenannt. Das ist im Moment en vogue. Das machen einige. Einige widersetzen sich diesem Trend, kann man schon fast sagen. Und genau darüber möchte ich heute mit dem Jan etwas ausführlicher sprechen. Wir wollen dann einen Perspektivenaustausch starten und überlegen, warum das eigentlich gut ist oder warum das vielleicht auch nicht gut sein könnte, ne? Und was so ein bisschen die Fallstricke hier sind. Lieber Jan, ich grüße dich, wie gesagt, aus Mannheim-Seckenheim. Wo erwische ich dich denn heute?
Ja, ich grüße aus Kopenhagen. Ich sitze hier in einer Wohnung und habe das Glück, dass ich ab und zu mal hier arbeiten kann. Ja, entsprechend. Gut. Viele Grüße aus Dänemark.
Cool, cool, cool. Du hast mit einem LinkedIn-Beitrag meine Aufmerksamkeit bekommen vor einiger Zeit. Ich kann dir schon gar nicht mehr sagen, ob das vor 3, 4 oder 8 Wochen war. Nichtsdestotrotz bin ich darauf gestoßen und du bist bei, wie wir es gehört haben, bei B&B Hotels als Head of People jetzt unterwegs und vorher warst du Head of HR. Und du hast beschrieben, dass ihr einen Prozess vollzogen habt, die HR-Abteilung umzubenennen. Magst du uns da mal kurz abholen, was denn die ursprüngliche Intention war und wie ihr den Prozess gestaltet habt?
Das kann ich gerne machen. Schon mal vorweg, ich glaube auch, dass es da kein Schwarz und Weiß gibt zwischen, ne, ob man sich jetzt HR nennt oder People nennt, sondern das ist im Grunde ein Findungsprozess. Und deine Frage zielt darauf ab, ne, wie haben wir uns eigentlich gefunden und eigentlich dort hinein entwickelt und warum haben wir es am Ende dann auch entschieden, wirklich umzusetzen und uns eben umzutaufen. Im Grunde vielleicht einmal so angefangen, dass ich viele HR-Bereiche, die ich entweder leiten durfte oder mit begleiten durfte, als wirklich HR wahrgenommen habe, weil viel Administration, relativ wenig Diskussion mit Geschäftsführung und relativ wenig in dem Thema strategischen Mehrwert schaffen dann dastand. Und ich mir immer die Frage gestellt habe, naja, woran liegt das denn an der Stelle? Und das lag, und davon bin ich überzeugt, unter anderem eben an dem Verständnis, dass die alte Welt, so nenne ich das mittlerweile, von HR, und bewusst nenne ich es jetzt gerade HR, genau dafür stand, verwalten und Human Resources, also Ressourcen richtig einzusetzen. Und das ist für mich im Grunde der Impuls immer gewesen, zu sagen, Mensch, da beginnt das ganze Thema vielleicht, der richtigen Einsatz zur richtigen, ne, Zeit, zur richtigen Qualität, mit der richtigen Qualifikation, das ist unbestritten, das gilt auch weiterhin, aber es ist ja viel mehr als das. Und wird dieser Begriff des HR denn für mich, beziehungsweise für dann eben B&B Hotels dann aktuell gerecht von dem, was wir leisten wollen. Und in diesem einen Jahr ist das Bewusstsein eben gekommen, nee, das passt für uns eben nicht, weil wir eben diesen Mehrwert, diese Entwicklung, dieses Sparing ja darstellen wollen und auch darstellen. Und entsprechend dann die Entscheidung, dass wir uns umtaufen und den Post, ja, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wann der genau war, aber ich würde auch sagen, vor 6, 7 Wochen, wo wir gesagt haben, mit einem Jahr Vorlaufzeit, jetzt ist es soweit, jetzt haben wir diesen Status erreicht und entsprechend dann das Rebranding des Bereichs.
Wen habt ihr für dieses Rebranding, hast du es jetzt genannt, bevor wir in die inhaltlichen Schwerpunkte nochmal eingehen, wen hast du damit eingebunden? Ist es etwas gewesen, was du ausschließlich innerhalb von deinem damaligen HR-Team versucht hast, ein Bewusstsein zu schaffen, oder hast du da auch schon externe Perspektiven mit reingeholt?
Ja, im Grunde von meinen Stationen her war das ja von Bundeswehr über Baumarkt, über Warenhaus, über Inhouse-Consulting, unterschiedliche Stationen, dass ich relativ viele Branchen, relativ viele Unternehmen schon wahrnehmen durfte und dieses Bild sich zusammengesetzt hat. Ne? Wie möchte ich im Grunde einmal diese Vision dann mit Leben füllen? Und habe dann einen Bereich vorgefunden in B&B Hotels, der eben dynamisch ist, wo man die Grundansätze schon hatte und immer sich die Frage gestellt hatte, wie schaffen wir es denn, dass wir rauskommen aus diesem rein administrativen Feuerlöschen hin zu dieser Partner zu sein. Das heißt, das war fruchtbarer Boden mit dem Team, den ich dort finden konnte. Ich konnte aber auch gleichzeitig fruchtbaren Boden finden mit der Geschäftsführung beziehungsweise mit dem Umfeld, ne, der Unternehmung an sich, die bereit dafür war zu sagen, hey, People Business ist eben am Ende ein Kerngeschäft und nicht nur ein, wir müssen administrativ etwas erfüllen. Und diese Kombination hat es dann am Ende auch ermöglicht, dass man dann eben in dem Gespräch in der Unternehmung mit der Geschäftsführung, aber auch im internationalen Kontext, also sprich unsere Gruppe sitzt in Paris, dann diese Entscheidung finden konnte und sich da rein entwickelt hat.
Das heißt, das ist jetzt nicht nur für den Bereich umgesetzt worden, für den du gerade aktuell verantwortlich bist, sondern das ist tatsächlich auch über die Unternehmenszentrale dann auch in alle Gruppen rausgesteuert worden.
Noch nicht an der Stelle gesagt. Warum? Weil wir relativ dezentral sind und jede Region, mhm, und wir stehen oder ich stehe für Central Northern Europe, dort diesen Schritt vorgemacht haben. Wir haben aber auch in Spanien ein Wording mit People. Ne? In anderen Ländern sind wir eben noch nicht. Kann ich auch verstehen soweit, weil eben auch da unterschiedliche Phasen des, könnte man sagen, Personallebensbereiches irgendwo erreicht sind. Und nochmal wiederholt, am Ende des Tages ist mein Verständnis, dieses Administrative, da kommen wir her. Ne? Wenn man sich dort befindet, dann kann das passend und treffend sein und vielleicht auch das Richtige in dem jeweiligen Unternehmen dabei zu bleiben.
Das finde ich einen spannenden Aspekt, dass quasi ihr da jetzt Vorreiter seid, beziehungsweise andere Teile der Unternehmensgruppe das noch nicht gemacht haben. Und das ist auch gar nicht in irgendeiner Form eine Kritik, sondern das ist wirklich, wie ich finde, eine spannende Perspektive, weil genau da gibt es ja auch sehr kulturelle Unterschiede, ne? Auch innerhalb von Europa, Nordeuropa, Zentraleuropa, selbst da, du bist jetzt gerade in Dänemark, sitzt normalerweise in Deutschland, da auch da gibt es kulturelle Unterschiede. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, mit dem Umfeld und mit den Menschen, die nicht nur betroffen sind, sondern die an dem ganzen Prozess beteiligt sind, wirklich herauszuarbeiten, warum machen wir das denn jetzt genau? Und ich glaube, so diese ganze HR-Kiste und Philosophie beruht halt auch sehr stark auf dieses Resources, ne? Mittel zum Zweck. Und da haben wir, glaube ich, aktuell auch überhaupt gar keine Handhabe mehr, dass es so bleiben sollte. Nichtsdestotrotz ist meine Beobachtung, ich bin gespannt, wie du das siehst, weil du ja auch gerade angesprochen hast, dass du schon in verschiedensten Industrien auch unterwegs warst und einen sehr breiten Fundus an Perspektiven hast. Mein Blick ist immer noch, dass viele genau das nicht verstanden haben und dann sowas sagen wie, ja, aber das, also ob wir es jetzt HR, People, People and Culture, People and Organization oder so wie ich, People and Workplace nennen, Stefan, ist doch immer alter Wein in neuen Schläuchen. Du grinst schon, wir sehen uns ja in unseren Podcast-Aufnahmen. Wie stehst du dazu? Was sagst du diesen Menschen?
Ich stelle normalerweise eine Gegenfrage und sage, naja, was ist denn die Rolle und Aufgabe von einem HR- oder People-Bereich, mal jenseits davon, wie man dann den Bereich wirklich nennen möchte, ne? In welchen Diskussionen ist man eigentlich mit dabei? Ist man tatsächlich bei Entscheidungsfindungen mit von vornherein am Tisch? Oder ist man am Ende derjenige, der halt die Dinge hingeworfen bekommt und umsetzt? Weil zu harten Realität gehört dazu, und das nehme ich wahr, dass es häufig noch ein man bekommt es hingeworfen und man ist administrativ und soll es eben umsetzen, aber ja nicht mitdiskutieren. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich sage, wieder, es kann sein, dass es das für ein Unternehmen passend ist, weil man es sich leisten kann, eben einen HR-stellvertretenden Mitarbeitenden dann nicht mitzunehmen. Aber ich glaube, das wird immer eine größere Herausforderung werden, in Anbetracht von den bekannten Themen Fachkräftemangel und alles lässt grüßen, dass man sich das irgendwann und irgendwie immer weniger leisten bis gar nicht mehr leisten kann. Und dann sollte man anfangen zu sagen, naja, was kann ich denn eigentlich ändern? Und ändern kann man eben genau dieses Thema, wo kann stellvertretend eben ein Bereich für Mitarbeitende dann mitdiskutieren und eingebunden werden.
Wie stellt sich das in deiner aktuellen Unternehmenspraxis dar, auch im Vergleich zu vorher? Jetzt habt ihr die Taufe vollzogen von HR zu People. Ich glaube, einen weiteren Zusatz zu People habt ihr jetzt nicht. Auch da lässt sich immer trefflich diskutieren, ob man dann sagt, okay, Head of Mensch, ne? Also auch in der Rollenbezeichnung im Deutschen dann einigermaßen schwierig umsetzbar. Sowas habe ich noch nicht gesehen, wäre aber, glaube ich, sehr treffend. Jetzt bist du, hast es in People umbenannt. Was habt ihr seit dieser Transformation im Titel? Habt ihr eure Arbeitsweisen auch geändert oder wart ihr auch schon vorher Gestalter oder hat sich dadurch jetzt irgendetwas bei euch getan?
Im Grunde ist dieses nach außen getragene Branding das, was wir die letzten Jahre inhaltlich gestaltet haben. Also sprich, in genau diese Diskussionen einzusteigen, Partner zu werden, ne, Diskussionen mitzubegleiten, mitzugestalten, Themen reinzubringen. Und erst als wir dann in der Position waren, dort sozusagen diese Hülle mit Leben gefüllt schon zu haben, war erst das Branding dann als Folgeschritt. Ich kann das manchmal verstehen, dass man sagt, erst das Branding, dann kommt sozusagen das Inhaltliche. Kenne aber auch die Diskussion, dass es schnell heißt, ja jetzt, du hast es gerade so schön genannt, ne, alter Wein in neuen Schläuchen oder neu, anders, glaube ich, formuliert. Aber sei es drum, das ist das Risiko, wenn man im Grunde zuerst tauft und rebrandet und dann erst inhaltlich nachzieht. Kann legitim sein, aber das war nicht die Herangehensweise. Und weil du gerade meintest, nur People ohne Zusatz. Ja, wir haben auch darüber diskutiert, ne? Könnte es heißen People and Culture, was ja einige machen. Und dort war das Verständnis von uns zu sagen, wir als People-Bereich sind nicht verantwortlich für die Kultur, sondern das ist jeder und jeder Mitarbeitende und jeder kann sich auf die eigene Nase packen. Und deswegen schreiben wir keine Culture rein, weil das zu schnell diesen Schluss zulässt. Oh, ja, jetzt müsst ihr ja die Kultur ändern. Sorry to say. Das ist nicht die Aufgabe von einem People-Bereich in meinem Verständnis, sondern es ist die Aufgabe von jedem.
Ich merke in der Diskussion, Jan, dass wir da, was unser Verständnis und viele nennen das, Achtung, Neudeutsch Mindset, am Ende ist es aber einfach nur ein Verständnis, wie man Dinge aufgreift. Und ich finde es schön, dass du es angeführt hast. Für mich ist es nämlich auch nicht People and Culture, weil das ist dann wirklich alter Wein, neuer Wein in alten Schläuchen, wie auch immer man rum das nennen mag. Ne? Also schon genügend People and Culture Abteilungen gesehen, wo dann wirklich dieses Kulturthema versucht wurde, künstlich reinzupflanzen. Und ich bin voll und ganz bei dir und ich kann das auch nur in meiner Rolle auch als HR-Architekt nur doppelt und dreifach unterstreichen, Kultur geht alle was an. Das ist, natürlich wird so ein Thema, du kannst gewisse Prozesse aus meiner Sicht, ich bin gespannt, wie ihr das macht, du kannst gewisse Prozesse natürlich von People oder HR managen lassen. Ja, also das geht schon. Natürlich kann, wenn der CEO jetzt um die Ecke kommt und sagt, Stefan, Jan, das und das ist von den Investoren vielleicht sogar an uns herangetragen worden. Könnt ihr da mal was aufbereiten? Aber nochmal wieder, das Verständnis ist meins übrigens ganz genauso. Ich finde, People and Culture Bezeichnung ist nicht der richtige Weg, denn das suggeriert, dass HR oder People sich nämlich dann auch wirklich um kulturelle Themen kümmert. Und dann, bin auch da wieder auf deine Perspektive gespannt, ist es dann noch mehr Sammelbecken für alle Themen, die andere Abteilungen nicht machen wollen.
Genau, das ist das Risiko im Sinne von, ne, wenn die Kultur gut ist, dann super. Wenn sie nicht gut ist, heißt, na, lieber People-Bereich, ne, hab das nicht im Griff. Und je nachdem, welche Unternehmung man hat, ne, bin ich absolut bei dir, kann man einzelne Maßnahmen und Schritte natürlich mit begleiten an der Stelle. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist, vielleicht wiederhole ich mich an der Stelle, aber der Punkt ist, das auszudiskutieren. Eben, ne? Nicht, dass ein CEO bei deinem Beispiel kommt und sagt, übrigens, mach mal Folgendes. Dann sind wir nämlich in meinem Verständnis in der HR-Rolle im Sinne von erledige, erfülle, mach das, was ich dir sage als Bereich, sondern mein Verständnis ist im Sinne von, das ist folgende Idee, lieber People-Bereich, lasst uns diskutieren, was ist der beste Weg. Und dann sind wir über Werte in eine Kultur einzahlen und das ist dann der für mich gesündeste Weg an der Stelle oder der anzustrebendste Weg.
Das ist, glaube ich, der Weg, den viele gehen. Ich finde euren Ansatz gut, erstmal über die Inhalte zu kommen und dann das Rebranding zu vollenden oder zu durchzuziehen. In meiner Beobachtung gibt es viele größere Bereiche, die das genau andersrum machen und sich dann wundern, dass das komplett in die Buchse geht, wie man so schön sagt. Das liegt aber schlichtweg daran, dass das nicht authentisch dann raus nach vorne gelebt werden kann. Ne? Und das wäre bei euch wahrscheinlich auch so, wenn diese Diskussionen, von denen du sprichst, ne, das ist ja das, was es werthaltig am Ende des Tages macht. Und ich habe es auch in meinen Rollen oft erlebt und das muss auch nicht immer schlimm sein, wenn mal auch Dinge über den Zaun geworfen werden. Nur bei wirklich strategischen Themen, wenn es wirklich um das größte Asset im Unternehmen geht, und das wird bei euch so sein, das ist in vielen anderen Unternehmungen auch so, es gibt, glaube ich, nur wenige, wo das nicht der Fall ist, dann können People-Themen nicht einfach über den Tisch geworfen werden. Ne? Und das habe ich oft genug auch erlebt. Ach, das könnt ihr doch auch noch machen. Mit welcher Begründung? Was ist die Idee dahinter? Was ist der Kontext? Und ich habe dann immer genau diese Fragen gestellt und habe irgendwann gesagt, können wir es nicht mal andersrum machen, dass wir uns zusammensetzen, die Ideen auf den Tisch kommen und wir dann einfach auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Aber dafür brauchst du dann natürlich auch jemanden wieder, der im C-Level sitzt. Es ist egal, ob es der CE, CF oder COO ist. Natürlich muss der ein sehr ähnliches Verständnis wieder aufbringen von People, was wir beide auch haben.
Absolut. Ne? Das ist ein Thema im Sinne von, welche Unternehmung hat man, wie ist man dort im Fokus unterwegs? Und ich finde es immer sehr spannend, dass wenn man sich die diversen Studien anschaut, was macht wirklich jemand Erfolgreiches als Unternehmensführung dann aus, dann wird dieser People-Aspekt oder People-Manager immer größer. Und deswegen diese Riesenchance in dieser Transformation zu sagen, hey, ich gebe dem nicht nur einem selber den Raum, weil man so vielleicht ist, sondern ich habe einen ganzen Bereich, der eigentlich ein sparing Diskussionspartner ist und das kann ein Riesenasset an der Stelle sein.
Welche Themenfelder hast du gerade bei dir auf der Agenda? Welche Themen sind gerade für dich zentral? Ich würde jetzt quasi für mich ausschließen nach deinen Ausführungen, dass nicht wertschöpfende People-Themen da nicht mehr dazugehören, dass ihr das wahrscheinlich auch mitmacht als Service. Ne? Aber was sind gerade für dich so die drängenden Themen, die du mit deinem Team bearbeitest?
Ich glaube, das ist wie in vielen People-Bereichen oder HR-Bereichen. Ich bleibe einfach in dieser Doppeldeutigkeit, weil ich wirklich damit beide ansprechen möchte. Dieser Bogen zwischen dem operativen Erfüllen, ne, nehmen wir das Thema Payroll, nehmen wir das Thema A1-Bescheinigung, nehmen wir alles, was irgendwo gemacht werden muss. Ich sage immer so schön Lichtschalterprinzip. Es gibt nur Licht an oder Licht aus. Dazwischen gibt es nichts, ne? Und das muss funktionieren. Weil nur wenn es funktioniert, dann bin ich in der Situation, genau diesen Mehrwert dann auch an der Stelle zu stiften und dann zu generieren. Und das ist immer wieder dieser Spannungsbogen, egal ob wir sich die Themenfelder anschauen wie Digitalisierung im Sinne von, dass man wirklich ein HRIS so ausbaut, dass man eine Netzwerklandschaft dann an der Stelle hat. Also von Kennzahlen über Budgetplanung, über seine Stammdaten im Griff hat. Bis hin aber auch zu solchen Themenfeldern wie Employer Marketing, Employer Branding. Also egal, wo man reingeht, wenn dieses Thema Lichtschalterprinzip, Tätigkeiten nicht funktioniert, wird das andere nicht akzeptiert, weil jeder erstmal mit dem Finger darauf zeigt und sagt, schaut mal her, die kriegen das ja nicht hin, dass die Payroll ordentlich funktioniert. Und das ist die größte Herausforderung, also sprich, sowohl die alte Welt zu erfüllen, weil die ist ja trotzdem da, auch egal wie man sich nennt, als eben auch dann einzutauchen in die neuen Themenfelder, die ich gerade so angerissen habe, wo man super viel bewegen kann.
Was denkst du mit Blick in die Zukunft, wie lange wird uns dieses Themenfeld noch so in der Form begleiten?
Du meinst das Thema Administration und ich sag mal Lichtschalter-Tätigkeiten. Ich hoffe persönlich, dass die Gesetzgebung beziehungsweise auch die Digitalisierung sehr, sehr viel ermöglicht, dass diese ganzen Standardprozesse, die es ja Großteil sind, wirklich in die Automatisierung fließen können. Also, ne, ich mache ein konkretes Beispiel. Abrechnung, Payroll. Das ist im Grunde eigentlich ein wahrscheinlich 12-mal sich wiederholender Prozess an der Stelle, der natürlich total sensibel ist. Auf der anderen Seite aber der Großteil ist Wiederholung an der Stelle. Und ich hoffe, dass wir dort eben in den nächsten 3 bis 5 Jahren uns wirklich einen Quantensprung machen, im Sinne von, es ist deutlich weniger zeitaufwendig, die Qualität ist deutlich höher, wir haben weniger Fehleranfälligkeit mit dem Wissen, dass natürlich dann diese Daten, die dazu benötigt werden, das wird der Dreh- und Angelpunkt sein, die so sauber zu pflegen, dass sie einfach aktuell sind und wir dieses Thema dann eben nicht mehr haben werden.
Finde ich von deinen Ausführungen her sehr nachvollziehbar und kann mich da komplett mit identifizieren. Und auch in meiner, ja, eine neue Rolle ist es jetzt nicht. Ich habe in den Funktionen auch als Head of HR immer wieder architektonische Aufgaben gehabt, ne? Und ich nenne das dann einfach Fundament, andere nennen das Basics, du kannst auch Grundlagen nennen. Das ist wie beim Begriff HR oder People. Am Ende des Tages ist es schon auch entscheidend, was da auf der Agenda draufsteht, weil Worte kreieren Emotionen. Ne? Also wenn jetzt Menschen um die Ecke kommen und sagen, ja komm, ist doch am Ende des Tages, was da auf der Visitenkarte steht. Nee, das ist es am Ende des Tages eben nicht, weil jeder dann mit dem Begriff HR oder People auch eine ganz andere Assoziation hat. Vollkommen logisch, wenn am Ende des Tages irgendwie die gleichen Themen dann gemacht werden, auch in der gleichen schlechten Qualität und HR-People nicht mitreden kann, dann ist es am Ende des Tages wirklich scheißegal. Das macht dann keine Punkte. Nichtsdestotrotz, wenn es dann Punkte macht inhaltlich, dann ist es auch wichtig, dass man das announced und dass man da auch stolz drauf ist und das ein Stück weit so in die Organisation reinträgt und auch vorlebt. Und dieses Fundamentale bei mir, du hast es gerade genannt, ich musste mich voll an meine eigene Masterarbeit von vor 10 Jahren gerade zurückerinnern. Das ist kein Witz, da habe ich schon in der Ausarbeitung, habe das auch mit einer Firma zusammengeschrieben, HR in nicht wertschöpfende und wertschöpfende Prozesse unterteilt. Ne? Und was du gerade mit dem Lichtschalterprinzip sozusagen aufgebaut hast, was ich übrigens ein super treffendes Beispiel finde und auch sehr anschaulich ist, waren bei mir die Payroll auch, ne? Damit hast du keinen Blumentopf am Ende des Tages gewonnen. Ne? Du konntest im Jahr, in 12 Monaten, selbst wenn du bei 99 von 100 Punkten warst, hat dir dieser eine Punkt gefehlt, der dich in den anderen Themengebieten, ich überspitze jetzt maßlos, ne, aber genau dieser eine Punkt, dieser eine Fehler, am besten noch beim Geschäftsführer mit irgendwelchen Aktienoptionen oder so, was durchaus komplex sein kann, das muss nicht jeder auf Anhieb können, ne? Also das ist hier überhaupt kein Payroll-Bashing, im Gegenteil, das ist hochkomplex, aber genau dieser eine Fehler wird dir dann immer noch vorgehalten oder ist in den Köpfen drin. Und dann könnt ihr euch bei Employer Branding oder Personalgewinnungsthemen, könnt ihr euch den Mund fusselig reden, weil immer im Fundament steht, das mit der Payroll hat nicht zu 100% funktioniert.
Genau, das ist jetzt einmal von deiner Seite beschrieben, der Spannungsbogen, den wir da haben, die Herausforderung. Und das muss jedem bewusst sein, egal wie man sich am Ende nennt, ne, dass der bestehen bleibt. Jetzt bist du wieder beweglich? Ja.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, inwieweit die letzte Antwort aufgenommen wurde, aber genau, im Grunde, das ist genau dieses, was du beschrieben hast, dieses Lichtschalterprinzip oder Administration, dass man sich davon lösen muss. Und das ändert nichts an der Titelbezeichnung und das darf man ja auch nicht auf dieses, ne, da drauf aufspringen und sagen, oh, jetzt ändert sich alles nur, weil der Titel geändert wird, sondern es geht am Ende um das Thema Verständnis. Und spannenderweise vielleicht auch nochmal als kleiner Insight bei uns bei B&B, als wir uns umgetauft haben, kamen natürlich auch Nachfragen von der Belegschaft. Ne? Was heißt das denn jetzt wirklich für uns als Mitarbeitende? Ne? Warum nennt ihr euch dann auf einmal anders? Und bis hin zu den Worten, sind wir nicht tatsächlich doch irgendwo Ressourcen, die endlich sind? Stichwort wirklich Erschöpfung, Müdigkeit und ne, Workload. Das heißt, dessen muss man sich bewusst sein, das hat eine Strahlkraft und eine Erwartungshaltung, die man an der Stelle dann auch schnürt. Deswegen vielleicht im Umkehrschluss, ich glaube, dass man erst eben inhaltlich aufbauen muss und Strukturen bauen muss, bevor man sich dann eben umtauft. Und das gehört auch dazu, hat man seine Standardprozesse, nenne ich es jetzt einfach mal so, im Griff. Oder wenn man dort noch Defizite hat, dann sollte man vielleicht nochmal davon absehen, ob man wirklich ein Rebranding vornimmt, weil du hast es gerade so schön genannt, Worte erzeugen Emotionen und auch Erwartungen. Ja, die sollte man dann erfüllen können.
Und jetzt, die zuhören und sich denken und auch in der Payroll arbeiten, jetzt bitte nicht falsch verstehen, Fehler machen ist menschlich, ne? Also, und das wird in der Payroll auch immer passieren, weil wir vielleicht dann auch nicht den Prozess so skizziert haben, dass es zu 100% funktioniert. Aber daran kann man ja wunderbar arbeiten. Mir geht es dann um die Fülle von Fehlern und mir geht es auch darum, Fehler nicht zu wiederholen, gerade in der Payroll. Und was mir in der Payroll auch wichtig ist, und das habe ich immer es lag immer auch mit in meiner Verantwortung. Ich habe jetzt nicht in so großen Häusern gearbeitet, als dass wir das selber in-house hatten, sondern immer extern mit einem Steuerberater, dass dann auch wieder die Komplexität, da einen guten Prozess zu bauen, dass die das quasi umsetzen, was wir an internen Informationen haben. Und für mich war es immer wichtig, als ein Beispiel, das Thema Kommunikation. Ne? Also nicht zu warten, bis der Payslip kommt und der Mitarbeitende sieht, oh, da ist ein Fehler. Sondern wenn uns das wirklich in der Nachbetrachtung aufgefallen ist, proaktiv auf die Mitarbeitenden zugehen und sagen, Hand heben, Leute, tut uns leid, das ist uns untergegangen, das kam vielleicht im Prozess eine Stunde zu spät als Information, konnten wir nicht mehr mit aufbereiten, haben wir aber im nächsten Monat mit drin, ich werde dann nochmal proaktiv kommunizieren. Das war innerhalb von meinem HR-Team immer für die Menschen, die das dann verantwortet haben, das war entweder bei einem Personalreferenten drin, bei einem Businesspartner oder dann irgendwann, als wir größer geworden sind, auch in der Administration. Das war der Gamechanger am Ende des Tages, ne? Das Thema Kommunikation mit aufzunehmen gegenüber Mitarbeitenden. Und dann, oh Wunder, haben die Mitarbeiter ganz schnell verstanden, oh, okay, da wird ja wirklich auch hart gearbeitet bei diesem Thema und da können Fehler passieren. Nichtsdestotrotz, wenn du natürlich immer wieder die gleichen Fehler machst, dann ist es doch wie überall, dann wird man da auch nicht wirklich ernst genommen, ne?
Ja, absolut. Ich meine, ne, ich schmunzle so ein bisschen vor mich hin mit diesem Thema Kommunikation. Es hilft dir alleine schon mal zu sagen, wann ist denn eigentlich Cut-off-Day? Das in eine Organisation reinzutragen und zu sagen, liebe Leute, ja, am 30. eines Monats ändert sich deine IBAN. Das ist super. Die können wir nicht mehr berücksichtigen. Ne? Aber der Glaube ist eben so, wie du es beschrieben hast, ja gerne dann da nach dem Motto, das funktioniert noch. Nee, Cut-off-Day ist halt irgendwann mal der 15., 16., 17., je nachdem. Und danach wird nichts mehr großartig passieren in Datenänderung, sondern es wird erstmal falsch sein oder sich verzögern. Ja.
Was in großen Organisationen vollkommen klar ist in solchen Prozessen, ist dann in kleineren Läden auf einmal irgendwie für ganz viele Mitarbeitende eine Innovation und die sich dann denken, ja, wieso, ist doch nur eben eine IBAN ändern. Ja, genau das ist es am Ende des Tages eben nicht. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem roten Faden in unserem Gespräch, auch zum Ende der heutigen Episode, lieber Jan. Verständnis erzeugen, ne? Und auch einfach mal transparent zeigen, hey Freunde, genau so funktioniert der Prozess bei uns. Gebt mir gerne von außen mal Input, wie ihr das seht, aber wir müssen uns an 2, 3 Stellschrauben, müssen wir uns entlanghangeln, ansonsten funktioniert es für uns einfach nicht. Aber da habt dann bitte Verständnis, ne? Da sind wir wieder beim Verständnis, dass das dann genau so läuft. Und dann ist es oftmals so, wenn man dann im Austausch ist und dann das nutzt, dann bist du automatisch mit den Jungs und Mädels auch auf Augenhöhe und dann nehmen die dich auch auf einmal anders wahr als nur denjenigen, der am Ende des Tages die Entgeltabrechnung falsch gemacht hat.
Absolut. Ich glaube aber auch, dass diese Rolle des Bewusstseins der Kommunikation obliegt auch dem Bereich an sich selbst. Ich sage immer so schön, es wird niemand kommen, der irgendwie einem die Hand auf die Schulter legt und sagt, jetzt bist du auf einmal sichtbar und wahrnehmbar. Das obliegt auch da den Bereichen, wie sie eben auftreten, wie sie es einfordern und auch die Dinge challengen und hinterfragen. Also sprich, muss es ein HR heißen? Muss es ein People heißen? Die Frage muss erstmal ein Bereich für sich selber jeder beantworten und dann damit in die Geschäftsführung und sagen, so, wo sind wir denn eigentlich positioniert? Was heißt das denn? Wo werden wir denn in 2, 3 Jahren positioniert sein? Was ist eure Erwartungshaltung? Und das sind Fragen, kann ich nur jeden einladen aus meiner Erfahrung, die stellen und man kann vielleicht ein kleines Steinchen ins Rollen bekommen, was dann zu einem großen wird und eben Stichwort Kultur, Stichwort Verständnis von People-Arbeit dann wirklich ändern.
Ja, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort oder Schlussstatement in dieser Episode. Jan, danke für deine Zeit, danke für deine Insights von HR zu People, ein Perspektivwechsel, wie man es auch positiv und gut gestalten kann. Danke dafür. Natürlich verknüpfen wir in unseren Shownotes auch das Profil auf LinkedIn von dir. Und dann freue ich mich, wenn wir weiter im digitalen Austausch bleiben. Und Grüße gehen raus an dich nach Dänemark. Danke dir für deine Zeit.
Besten Dank. Danke dir für deine Zeit, deine Fragen und viele Grüße zurück nach Mannheim.
Tschüss zusammen. Grüße gehen raus. Ciao, ciao.